Was sind zelluläre und azelluläre Landwirtschaft? Zelluläre Landwirtschaft haben wir schon kennengelernt. Denn nichts anderes ist beispielsweise die Herstellung von Clean Meat. Wie zuvor beschrieben, wird dabei neues Fleisch aus den Zellen von schon bestehendem Fleisch gezüchtet. Daher auch der Name zelluläre Landwirtschaft. Es gibt auch eine azelluläre Landwirtschaft. In diesem Fall geht es um die Herstellung von tierischen Produkten wie beispielsweise Eiern oder Milchprodukten. Denn davon verbrauchen wir Erdenbewohner ebenfalls wesentlich mehr, als wir eigentlich sollten. Auch dafür werden massenhaft Tiere gehalten, um den Bedarf zu decken. Dass bei einer Massentierhaltung eine riesige Menge an Schadstoffausstößen produziert wird, wurde bereits erläutert. Abgesehen davon entstand azelluläre Landwirtschaft allerdings auch, ähnlich wie die zelluläre Landwirtschaft, um Tiere zu schonen und zu schützen. Die azelluläre Landwirtschaft benötigt dabei keine echten Zellen. Daher der Name azellulär, also nicht zellulär, keine Zellen enthaltend. Man kann zum Beispiel schon jetzt mit Hilfe von Mikroorganismen Käse herstellen. Das heißt, dass man dafür keine Kälber mehr töten muss, was vorher der Fall war. Denn das Lab, das man zur Käseherstellung benötigt, hat man früher nur aus den Mägen von Kälbern erhalten, die dafür ihr Leben lassen mussten. Die zelluläre und azelluläre Landwirtschaft sind Ideen, die uns in Zukunft bestimmt noch häufiger begegnen werden. Was sind Redox-Flow-Batterien? Die Energiewende ist eines der dringlichsten Themen unserer Zeit. Die meisten Länder auf der Welt beschäftigen sich mit der Erforschung und der Entwicklung neuer Technologien, um Strom und Wärme in Zukunft weniger umweltschädlich zu erzeugen. Denn wenn wir in Zukunft nicht weiter von den nicht erneuerbaren Energien, zum Beispiel Kohle, Gas, abhängig sein wollen, müssen wir Ideen entwickeln, wie wir Energie nachhaltig gewinnen können. Dass dies mit Hilfe von erneuerbaren Energien, zum Beispiel durch Wind- oder Solaranlagen, funktionieren kann, ist schon belegt. Trotzdem hat sich bei diesen neuen Methoden ein weiteres Problem ergeben. Wo speichert man die gewonnene Energie, sodass man jederzeit, also auch bei hohem Verbrauch, darauf zurückgreifen kann? Man bräuchte sogenannte Pufferbatterien, die diese Schwankungen, die automatisch bei den erneuerbaren Energien entstehen, ausgleichen würden. Das wäre nötig zum Beispiel bei den riesigen Windparks, aber auch im privaten Haushalt. Diese Batterien müssten leistungsfähiger sein als die bisher bekannten Lithium-Ionen-Akkus und am besten noch recycelbar, wiederverwertbar. Perfekt wären sie dann noch dazu, wenn sie nicht brennbar wären. Die verblüffende Nachricht ist, dass es genau solche Batterien schon gibt, die Redox-Flow-Batterien. Aber wenn das so ist, warum benutzt sie dann nicht jeder? Die Antwort lautet, weil sie momentan noch zu teuer sind. Doch auch dieses Problem scheint in naher Zukunft gelöst zu werden. Doch wie funktionieren diese Batterien überhaupt? Redox-Flow-Batterien sind Flüssigbatterien. Ihr Name bezeichnet zwei chemische Reaktionen, die Reduktion und die Oxidation. Das englische Wort Flow heißt fließen. Die Redox-Flow-Batterien bestehen aus zwei Tanks, die mit jeweils unterschiedlichen Elektrolytflüssigkeiten gefüllt sind. Das sind Flüssigkeiten, die Strom leiten und speichern können. Die Flüssigkeiten fließen jeweils in zwei voneinander vollkommen unabhängigen Kreisläufen. Sie kommen sich nur an einer Stelle näher, die durch eine zwischengeschaltete Membran einen Austausch von Ionen erlaubt. Dabei findet eine chemische Reaktion zwischen ihnen statt, eine Reduktion oder eine Oxidation. Durch diese Reaktion wird sozusagen der Strom, der zuvor in den beiden Tanks in Form der Flüssigkeiten gespeichert wurde, freigesetzt und man kann ihn nutzen. Energiemenge und Leistung können in diesem System unabhängig voneinander verändert werden. Mit dieser Technik können in Zukunft Schwankungen bei der Energiegewinnung perfekt ausgeglichen werden. Alle Systeme zur Energiegewinnung, sei es zu Hause oder in großen Anlagen, können dadurch ganz eigenständig und durchgehend Strom abgeben. Dazu kommt der wichtige Vorteil, dass diese Batterien, eben weil sie mit Flüssigkeit betrieben werden, beliebig oft geh- und entladen werden können, ohne dass sich Ablagerungen wie bei den Lithium-Ionen-Akkus bilden, die relativ bald dazu führen, dass sie immer weniger Energie speichern können. Bis jetzt war die Herstellung der Redox-Flow-Batterien allerdings so teuer, dass sich ihr kommerzieller Einsatz nicht gelohnt hätte. Vor kurzem ist aber dem Fraunhofer-Institut in Oberhausen ein entscheidender Schritt gelungen, um die Batterien bezahlbar zu machen. Sie haben es geschafft, das Gewicht zu verringern. Dadurch benötigt man weniger von den teuren Materialien und das macht die Herstellung günstiger. Die Straße als Kraftwerk. Fahrbahnbeläge aus Solarzellen. Gibt es wirklich Fahrbahnbeläge aus Solarzellen? Die Antwort lautet ja. Zumindest gibt es die Idee und das schon ziemlich lange. Seit 2010 wird geforscht, damit unsere Straßen in Zukunft vielleicht nicht nur anders aussehen, sondern auch als Energielieferanten genutzt werden können. Das passiert zumindest in Amerika. Aber was ist dran an der Idee und ergibt sie am Ende überhaupt Sinn? Zugegebenermaßen ist der Gedanke, alle Straßen dieser Welt mit energiespendenden Solarzellen zu belegen, erst einmal interessant. Die Fläche, die sich daraus für die Nutzung von Sonnenenergie ergeben würde, wäre unvorstellbar groß und würde eines unserer zukünftigen Probleme lösen. Die erste Idee dazu hatte die Firma Solar Roadways in den USA. Ihr Ziel ist, alle Straßen in Amerika vom Asphalt zu befreien und dafür mit Solarzellen auszustatten. Abgesehen von der Energie, die mit dem Solarzellenstraßenbelag erzeugt werden könnte, gäbe es noch viele andere Vorteile. Man könnte in die Solarstraßen unzählige LED-Lämpchen einbauen, die dann als Straßenschilder oder Begrenzungsstreifen genutzt werden könnten. Sie wären dann sogar steuerbar, das heißt, man könnte sie so verändern, wie man sie gerade braucht. Abgesehen davon könnte man den Belag mit seiner eigenen Energie beheizen und hätte im Winter keine glatten oder nassen Fahrbahnen mehr. Das wäre ein großer Schritt in Richtung Sicherheit. Außerdem würde man sich dadurch den Winterdienst sparen. Ein weiterer Vorteil wäre, dass man den Strom aus den Solarzellen an Ort und Stelle für E-Autos nutzen könnte. Man würde die Energie aus den Zellen gleich an der Straße den E-Tankstellen für die Autos zuführen. Und zu guter Letzt sind die Solarbeläge auch noch extrem widerstandsfähig. Aber auch wenn die Idee interessant klingt, hat es einen Grund, warum sie in der Zwischenzeit noch nicht umgesetzt wurde. Wenn man die Straßenfläche, die in Amerika auf diese Weise erneuert werden müsste, umrechnet, dann müsste man alleine dort mehrere tausend Milliarden Dollar ausgeben, um alles umzurüsten. Dazu kommt das Problem der Reinigung. Die Solarstraßen müssten ständig gesäubert werden, damit sie genügend Licht aufnehmen können, um Strom zu erzeugen. Und das würde dann wieder Wasser benötigen und kosten, und die Reinigungsmittel würden die Umwelt verschmutzen. Außerdem weiß noch niemand, ob die Straßen auch dann noch Energie liefern, wenn sie entweder stark befahren oder zugeparkt wären. Ein letztes Problem wären noch die Wartung und Reparatur. Beides wäre zum einen sehr kostspielig und zum anderen gäbe es früher oder später so viele kaputte Solarzellen, dass man damit auch ein Entsorgungsproblem hätte.